Liebe Brüder und Schwestern, wir grüßen uns im Namen unseres Herrn Jesus Christus. In der Gemeinschaft und Begegnung mit ihm dürfen unsere Herzen froh werden und unsere Schritte fest auf dem Weg nach Hause. Ich möchte Ihnen heute Abend etwas sagen über gottgewollte Spannungen im Leben der Kinder Gottes. Gottgewollte Spannungen im Leben der Kinder Gottes. Wenn wir Spannungen hören, dann denken wir automatisch an Spannungen im mitmenschlichen Bereich. Spannungen, die es geben kann in der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde, zwischen Mitarbeitern. Dazu sagt die Bibel Entscheidendes. Aber davon möchte ich heute Abend nicht reden. Über vielen dieser Spannungen steht menschliche Sünde geschrieben. Ich möchte heute Abend über Spannungen reden, die Gott gewollt sind, in denen wir drinstehen, weil Gott das so will. Ich möchte dazu einen Kernsatz lesen aus 1. Johannes 3, Vers 2. Meine Lieben, wir sind nun Gottes Kinder. Und es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Da haben sie alles drin. Wir sind nun Gottes Kinder. Und es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Und in dieser Spannung zwischen diesen beiden Polen, wir sind schon jetzt. Und wir sind noch nicht. Zwischen diesem schon jetzt und noch nicht. Will der Herr, dass wir heute und jetzt und hier leben und uns bewähren sollen. Und dazu möchte ich etwas sagen, ja. Wir kennen alle das Lied, das wir früher oft gesungen haben. Wir haben einen Felsen, der unbeweglich steht. Ein ganz merkwürdiges Lied. Ich weiß nicht, ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass in diesem Lied fünf Strophen sind, a vier Zeilen und jede Zeile fängt gleich an, wir haben. Gibt 20 Mal. 20 Mal steht da, wir haben, wir haben, wir haben, wir haben. Das ist eine Antwort an die Leute, die meinen, Christen seien so armselige Typen, die, weil sie hier nichts zu hoffen haben, sich und andere dauernd aufs Jenseits vertrösten. Denen können wir antworten, wir haben, wir haben. Und wir wollen das ganz fröhlich und getrost und klar tun, was wir heute und hier in dieser Zeit und Welt in Christus schon haben. Nicht der eins, jetzt und hier. So die eine Seite. Wir sind nun Gottes Kinder und dazu kommt all das, was wir in Christus haben. Aber es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Das heißt, wir leben hier im Glauben und alles, was wir haben in Christus, haben wir ausnahmslos im Glauben. Die Erfüllung kommt erst. Das bedeutet nicht nur, es kommt noch anderes, was wir jetzt noch nicht haben, sondern auch das, was wir schon haben, kommt noch ganz anders, kommt neu, kommt erfüllt, kommt vollendet. Und dazwischen leben wir. Schon jetzt und noch nicht. Diese beiden Pole erzeugen in unserem Leben eine gottgewollte Spannung. Und wer das nicht sieht, der kommt leicht in innere Fehlentwicklungen in seinem geistlichen Leben hinein. Wir reden also heute Abend nicht über irgendwelche nebensächlichen Spindisierereien, mit denen sich Leute beschäftigen, die sonst keine Aufgaben haben im Leben, sondern wir reden über Dinge, die zu erkennen entscheidend sind für jedes Kind Gottes. Ich möchte Ihnen an einigen Punkten der Heiligen Schrift diese Spannung, in der wir leben, aufzeigen. Erstens, da ist mal die Spannung zwischen Gegenwart und Zukunft. Ganze Anzahl von Stellen im Neuen Testament gibt es, die von dieser Spannung zwischen Gegenwart und Zukunft reden. Also von Dingen reden, die wir schon haben und zugleich erst bekommen. Ein paar Bibelworte dazu. Einmal der Begriff Erlösung macht das deutlich. Denken Sie an den Eingang des Epheserbriefes, wo festgestellt wird von Christus, an ihm, wir haben die Erlösung durch sein Blut.
Gott sei Dank steht da, wir haben die Erlösung. Nicht wir kriegen sie mal im seligen Jenseits, sondern wir haben sie, deswegen darf man uns Erlöste heißen. In Christus haben wir die Erlösung durch sein Blut. Und dann kommt die andere Stelle, etwa Römer 8, da sagt der Apostel Paulus, wir warten noch auf unseres Leibes Erlösung. Also zumindest dieses Stück der Erlösung ist noch nicht da. Wir sind Erlöste, in Christus haben wir die Erlösung und auf der anderen Seite gibt es also offensichtlich zumindest Teile der Erlösung, die haben wir noch nicht. Da warten wir noch drauf. Oder der Begriff ewiges Leben. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Nicht der kriegt es einmal, sondern der hat es hier und heute und jetzt. Johannes 3, 36. Und dann kommt der Apostel Paulus und sagt seinem Mitarbeiter Timotheus im ersten Brief an ihn, im sechsten Kapitel, da Vers 12, ergreife das ewige Leben. Ja, jetzt bitte ich Sie. Der Herr Jesus sagt, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat ewiges Leben. Ja, glaubte denn der Timotheus nicht an den Sohn Gottes? Dass der erst das ewige Leben ergreifen muss? Ja, ganz bestimmt glaubt er an den Sohn Gottes. Natürlich, er war ja Mitarbeiter des Apostels Paulus. Er hat viele andere zum Leben, zum Glauben weisen und führen dürfen. Natürlich stand er im neuen Leben. Und trotzdem kann ihm der Apostel Paulus sagen, ergreife das ewige Leben, dazu du auch berufen bist. Also offenbar gibt's Seiten des ewigen Lebens, Wirklichkeiten des ewigen Lebens, die nicht ohne weiteres schon da drin sind, wenn einer zum Glauben kommt. Wir haben ewiges Leben und wir dürfen es und sollen es ergreifen. Oder denken Sie an den Begriff der Sohnschaft. Auf der einen Seite kann Paulus nochmal zu Römer 8 in Vers 14 sagen, wer vom Geist Gottes geleitet wird, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, die sind Gottes Kinder, die sind Söhne Gottes, ohne Zweifel. Und dann ein paar Verse weiter, Vers 23, kann Paulus sagen, wir sehnen uns nach der Sohnschaft, nach der Kindschaft. Eben sagt er, wir sind Söhne Gottes. Und nachher sagt er, wir sehnen uns nach der Sohnschaft. Ja, wie denn jetzt? Sind wir es jetzt oder sehnen wir uns danach? Offenbar gibt es Seiten der Sohnschaft, die in diesem Ersteren noch nicht drin sind, die Gott erst noch auswickeln, erst noch offenbaren muss. So könnten wir eine ganze Anzahl Standardbegriffe, Grundbegriffe des Neuen Testaments nennen, an denen wir eben das klar machen können. Denken Sie etwa der Begriff der Offenbarung noch. Wie oft sagt das Neue Testament, dass wir erst offenbar werden mit Christus? Nicht? Ganz klar. Werden offenbar werden mit Christus in Herrlichkeit. Das meint aber doch, das was da offenbar wird, das ist schon da. Es ist jetzt nur noch zugedeckt. Nicht? So wie ein Denkmal, das ist fertig, total fertig. Nur noch ein Tuch drüber auf den Tag der Einweihung. Dann kommt der feierliche Moment, dann zieht er das Tuch weg und dann sieht man das Denkmal. Ne? Aber es war vorher schon da, musste erst gemacht werden. So sagt der Herr Jesus, euer Leben ist jetzt schon da, verborgen mit Christus in Gott, aber zugedeckt, verborgen. Aber der Tag kommt, wo es offenbar wird, da zieht Gott den Vorhang weg, die Hülle, und dann sieht's auch die Welt. Oder nun letztes zu diesem ersten Teil, der Begriff des Erbes. Da wird uns das ja auch deutlich. Petrus kann ja sagen, dass wir wiedergeboren sind zu einer lebendigen Hoffnung und zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverwelblichen Erbe. 1. Petrus 1. Das aufbewahrt wird im Himmel. Nicht, dass jetzt erstmal zusammengeschafft werden muss, wie manchmal bei dem Erbe, nicht? Sondern es ist schon da. Es ist vorhanden, es ist festgelegt, bereitgestellt, aufbewahrt im Himmel. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie hätten, wollen Sie es wissen, so einen reichen Amerika-Onkel, da träumen ja manche Leute immer noch davon, es könnte mal einer noch auftauchen von der Sorte, nicht? Und eines Tages erfahren Sie, da hat er mir, na nehmen wir mal, $100,000 bereitgestellt, nicht wahr? Auf Ihren Namen. Und es wird Ihnen zugestellt mit Erbschein, allem, und Sie kriegen das in einem Bankbüchlein, da haben Sie ein Sparbuch, das ist drauf, auf Ihren Namen lautet $100,000, ohne Zweifel. Sie sehen das Geld nicht, natürlich nicht. Was machen Sie dann? Also gehen Sie auf die Sparkasse und sagen dem Sparkassenbeamten, hören Sie mal, da habe ich ein Sparbuch, $100,000, würden Sie mal mich mitnehmen in den Tresorraum und mir das Geld zeigen? Ne? Ich glaube nämlich nicht, ob das wirklich da ist. Würden Sie das machen? Man kann es bestimmt nicht. Der würde Sie für blöd halten, sondern selbstverständlich genügt es Ihnen, da ist das verbrieft, ein Sparbuch mit dem Maschinenstempel der Sparkasse, vielleicht auch mit dem handschriftlichen Namenszug des Beamten, das genügt Ihnen. Das ist hier
Selbstverständlich da.
Vielleicht leben Sie von den Zinsen. Das ist ja der geheime Traum vieler Leute, so viel zu haben, dass man von den Zinsen leben kann. Nicht?
Aber die Zinsen sind Ihnen schon Angeld dafür, dass das Kapital da ist.
So sind wir dran, sagt die Bibel, so sind wir dran. Das Erbe ist schon da, wir leben nur von den Zinsen. Wir haben schon geschmeckt, die Kräfte der zukünftigen Welt. Hier schon in dieser Zeit und Welt leben wir schon oben runter von den Zinsen. Aber das Hauptsächliche, das Kapital, das kommt erst. Aber es ist festgelegt, im Himmel.
Spannung zwischen Gegenwart und Zukunft. Gott will, dass wir in dieser Spannung stehen und dass wir das ganz klar sehen.
Zweites Spannungspaar, die Spannung zwischen Stellung und Zustand. Die Spannung zwischen Stellung und Zustand. Die Stellung, das ist der Stand, in dem wir sein dürfen durch unseren Herrn. Der Stand, in dem wir sind, im Glauben. Kinder Gottes, Söhne des Vaters, Heilige, Auserwählte, Geliebte. Das ist der Stand oder die Stellung, in der wir sind. Der Zustand aber ist unsere alltägliche Lebenswirklichkeit. Und die beiden sind nicht identisch. Das deckt sich nicht ohne weiteres. Da kann ein großer Unterschied sein zwischen Zustand und Stellung.
Bruder Geier hat gern ein Beispiel gebraucht, an dem er verschiedene Gesichtspunkte aufgezeigt hat in dieser Richtung. Und vielleicht darf ich es mal geschwind sagen. Manche von Ihnen kennen es vielleicht von ihm. Da hat er erzählt, wie einmal, wohl noch am Ende des letzten Jahrhunderts, am Hof eines Fürsten ein kleines Kind entführt wurde. Da war in einem kleinen Wägelchen ein Säugling des Fürsten, sein eigenes Söhnchen drin, und das Kindermädchen sollte darauf aufpassen, und während die ein paar Augenblicke weg war, wird dieses Kind aus dem Wägelchen herausgestohlen. Und als das Mädchen zurückkommt, ist das Kind weg. Niemand kann das Kind auffinden, eine Fahndungsaktion verläuft ergebnislos, es ist nicht vorhanden, nicht mehr da. In Wirklichkeit hat eine Zigeunerin dieses Kind gestohlen, weil dieser Fürst kurz zuvor ihren Mann zu einer Geldstrafe wegen Diebstahls verurteilt hatte. Das Kind ist weg. 17 Jahre später liegt diese Zigeunerin irgendwo in einem Wagen im Sterben. Und dann lässt sie ihren 17-jährigen Sohn kommen und sagt ihm, ehe ich sterbe, will ich dir das Geheimnis deiner Person enthüllen. Du bist nicht mein Sohn. Du bist der Sohn dieses und dieses Fürsten. Ich habe dich als Säugling aus dem Wägelchen gestohlen. Ich will dieses Geheimnis nicht mitnehmen in die Ewigkeit. Wenn ich gestorben bin, dann holst du an der und der Stelle in unserem Wagen hier deine Säuglingskleider heraus, die du damals anhattest, als ich dich gestohlen habe. Ich habe sie aufgehoben. Und dann nimmst du die und gehst an den Hof des Fürsten. Und die werden dich an diesen Kleidern zusammen mit einem Muttermal, das du an deinem Körper trägst, identifizieren können als der Sohn dieses Fürsten. Und so geschieht es. Sie stirbt und er geht dahin und der Jubel ist groß. Man erkennt ihn als den Sohn. Und jetzt konnte Bruder Geier so schön schildern, wie der Fürst die nächsten Tage mal durch die Gegend fährt, durch sein Reich fährt, in einer Kutsche, das muss ich echt zugetragen haben. Und es hat sich inzwischen rumgesprochen, dass sein Sohn da aufgetaucht ist. Und dann stehen da Leute an der Straße und sehen da neben dem Fürsten in dieser Kutsche diesen Sohn da sitzen. Da sagt einer zum anderen, guck doch mal den Zigeuner an. Ne? Was macht der Fürst? Er lässt anhalten und sagt seinem Lakaien, du sperr den mal 8 Tage ein. Das ist mein Sohn, über den lass ich überhaupt nichts sagen. An diesem Beispiel hat Bruder Geier oft deutlich gemacht, was es bedeutet, dass Gott sich nicht schämt, beziehungsweise der Herr Jesus Christus, uns Brüder zu heißen. Aber dieses Beispiel, und jetzt sind wir an unserer Stelle, ist auch ein Bild dafür, um deutlich zu machen, welch ein Unterschied ist zwischen Zustand und Stellung. Der Stellung nach ist das der Sohn des Fürsten. Aber der Zustand, der lässt noch ganz schön zu wünschen übrig. Immer wenn der da das Schloss tut, der spuckt der dauernd auf die Fliesen dahin, so wie es ein Zigeunerkarren gemacht hat. Das ist ja nicht mehr üblich, aber bitte, was wird man tun? Wird man den dann rausjagen? Wird der Hofmeister einen Stock nehmen und wird ihm eins überziehen? Keineswegs. Sondern wird lernen, mit der Zeit lernen, sich hier fürstlich zu benehmen.
Es gibt einen Unterschied zwischen Zustand und Stellung. Stellung ist das, wo unser Herr Jesus Christus uns ein für alle Mal hineingebracht hat. Und unser Zustand ist unsere alltägliche Lebenswirklichkeit. Auch hier ein paar Stellen dazu. Kolosser 3, Vers 3. Ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Ihr seid gestorben. Die Brücken zum alten Leben sind abgebrochen. Alte Menschen gestorben. Ihr seid gestorben. Und zwei Verse weiter. Im fünften Vers desselben Kapitels sagt der Apostel Paulus, so tötet nun eure Glieder, die auf Erden sind. Ja, ich bitte Sie, wenn wir gestorben sind, brauchen wir doch nichts mehr töten, nicht? Eben sagt er, ihr seid gestorben. Und dann geht's gerade weiter, so tötet nun eure Glieder, die auf Erden sind. Da meint er nicht die Hände und die Füße und die Augen, die wir töten sollen, sondern da sagt er, eure Erscheinungsweisen auf dieser Erde, Hurerei, Unreinigkeit, Geiz und so weiter, das sind die Dinge, die getötet werden sollen. Offenbar ist ein Unterschied zwischen dem einen und dem anderen. Oder in 2. Korinther 5, Vers 17, das bekannte Wort ist jemand in Christus, dann ist da eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, ein neues ist geworden. Ein für allemal. Das Alte ist vergangen, es ist ein neues geworden. Und dann kann derselbe Apostel Paulus in Epheser 4 schreiben, Vers 23 folgende, erneuert euch im Geist eures Gemüts und zieht den neuen Menschen an. Eben sagt er, das Alte ist vergangen, eine neue Schöpfung seid ihr. Und dann sagt er, zieht den neuen Menschen an. Ja, was denn jetzt? Beides, beides. Oder noch ein Wort, 1. Thessalonicher 5, Vers 5, stellt Paulus für die Gläubigen als ihre Stellung in Christus fest, ihr seid Kinder des Lichts. Nicht ihr werdet Kinder des Lichts, ihr seid es, das ist die Stellung, so wie wir Kinder Gottes sind. Und in Christus Auserwählte, Heilige und Geliebte, so sind wir Kinder des Lichts. Das ist nicht das Ergebnis eines jahrzehntelangen Strampelns im sozialdiakonischen Bereich, liebe Brüder und Schwestern, wie uns eine neue Gesetzlichkeit Glauben machen möchte. So, das ist der Stand in Christus, ohne Verdienst und Würdigkeit, wenn wir zum Glauben kommen. Dann sind wir Kinder des Lichts. Und derselbe Apostel Paulus kann den Ephesern schreiben, Epheser 5, 9, wandelt wie die Kinder des Lichts. Offenbar ist es was anderes, nicht? Sein wie Kinder des Lichts, das ist das eine, in das Christus uns hineingestellt hat. Das neue Sein, ihr seid Kinder des Lichts. Und das andere ist die Frage nach unserem Zustand. Wandelt wie die Kinder des Lichts. Der Stand und der Zustand oder die Stellung und der Zustand, das sind das gleiche. Und verstehen Sie, das sind nicht Spitzfindigkeiten, sondern wer das nicht klar sieht, diese beiden Unterschiede, der kommt weder mit dem Neuen Testament zurecht, noch mit den Geschwistern zurecht, noch mit sich selber zurecht. Und wer nur die eine Seite sieht, oder nur die andere Seite sieht, der wächst grob im Glauben. Wer nur seinen Zustand sieht, bei dem langt es gerade zu einer handfesten Depression. Wenn ich nur meinen Zustand sehe und mit dem allein bin und mit dem, was der Satan mir dazu sagt, dann gute Nacht. Was bin ich, wenn es mich betrifft, ein Abgrund voller Sündengift, hat Wolfsdorf gesagt. Das ist der Zustand. Ja. Und wenn man nur die andere Seite sieht, die Stellung in Christus, dann wird daraus ein oberflächliches Halleluja-Christentum, wo man blind ist und tappt mit der Hand und vergisst die Reinigung der vorigen Sünden, sagt Petrus, und man kommt auf eine ganz schiefe Ebene, weit ab von der Wirklichkeit des Neuen Testaments. Darum gehört beides zusammen. Und erst wo wir es ganz klar sehen, entwickeln wir uns gesund im Glauben. Nur, es muss uns klar sein, der Ausgangspunkt ist nie der Zustand für den Gläubigen, sondern immer der Stand, die Stellung in Christus. Wir kämpfen uns nicht zu einer Stellung in Christus hinauf, wie auf einer Leiter, sondern davon gehen wir aus. Und wenn es ganz mulmig wird und ganz dunkel in unserem Glaubensleben und uns alles fraglich wird, dann ziehen wir uns doch hoffentlich nicht auf unseren Zustand zurück, sondern auf den Stand in Christus, auf die Stellung in Christus, die er uns erworben hat. Und daher und von daher kämpfen wir. Und das ist der Ausgangspunkt. Nie anders. Drittens, die Spannung zwischen Gottes Werk und unserem Werk. Das ist eine wichtige Frage. Was wirkt Gott in unserem Leben? Was haben wir zu wirken? Oder wirkt nur Gott? Oder wirken nur wir? Oder wie hängt denn das nun wirklich zusammen? Gottes Werk und unser Werk. Da gibt es ja auch Sätze, die sind ganz schön steil im Neuen Testament in dieser Richtung. Da kann Petrus sagen am Anfang des zweiten Briefes, es ist uns alles geschenkt, was zum Leben und göttlichen Wandel dient.
Alles geschenkt.
Steht alles fertig da.
Geschenkt.
Geschenkt. Ja. Und dann kann der Apostel Paulus sagen, ringet danach, beispielsweise, dass ihr stille seid. Laufen, kämpfen und so weiter.
Aber wenn doch alles geschenkt ist, ja wie denn dann?
Ja natürlich, beides. Beides zusammen. Oder denken Sie daran, was Paulus von der Heiligung sagt. 1. Thessalonicher 5, 23. Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Und dagegen steht in Hebräer 12, Vers 14, jaget nach der Heiligung. Im ersten Satz hat es geheißen, der Gott des Friedens heiligt uns. Wer heiligt? Der Gott des Friedens natürlich, doch nicht wir selber. Und der Hebräerbrief sagt, jaget nach der Heiligung. Ja, wenn es doch Gott macht, dann braucht man doch dem nicht nachjagen. Oh ja, sagt die Bibel, selbstverständlich. Beides gehört zusammen. Oder wenn Sie es noch steiler wollen, das bekannte Wort in Philipper 2, Vers 12 und 13, Gott ist's, der in euch wirket, beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Darum schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Jetzt bitte ich Sie, es kann doch nur eins möglich sein. Entweder Gott wirkt, und zwar beides, nicht nur das Vollbringen, sondern das Wollen schon, nicht? Schon, dass ich wollen kann, ist ein Werk Gottes. Wenn Gott wirkt, beides wollen und vollbringen, dann macht es ja Gott. Alles wollen und vollbringen schafft er. Oder aber, ich muss es schaffen. Dann muss ich schaffen, dass ich selig werde mit Furcht und Zittern. Das kann doch nur eins sein. Aber es sagt nein, beides. Ich bin so froh, dass das eine nicht bei Petrus oder bei Johannes und das andere bei Paulus steht. Sonst würden die Leute oben kommen und sagen, das ist ein typischer Gegensatz zwischen paulinischer und johannäischer Theologie, nicht wahr? Nein, sonst steht beides bei Paulus. Ja, es steht auch nicht das eine etwa im Galaterbrief und das andere im Epheserbrief, dass man sagen könnte, das eine ist der junge Paulus und das andere ist der alte Paulus, nicht? Sondern es steht im selben Brief, im selben Satz, der Apostel Paulus will, dass man sieht, das gehört zusammen.
Ja, natürlich.
Das ist eins. Wenn Sie noch ein Wort wollen, Römer 9, Vers 16, sagt der Apostel Paulus, so liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen.
An was liegt's? An Gottes Erbarmen, nicht an jemandes Wollen und nicht an jemandes Laufen, sondern an Gottes Erbarmen.
Und dann kommt der Herr Jesus und sagt den Leuten in Jerusalem, Matthäus 23, wie oft habe ich euch versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein unter ihre Flügel, aber ihr habt nicht gewollt, wenn es doch nicht an Wollen liegt.
Ja, wie jetzt?
Bruder Heller pflegte oft zu sagen, das ist alogisch. Alogisch oder manchmal auch überlogisch. Nicht unlogisch, ja? Überlogisch. Sehen Sie mal, ein Zug fährt auf zwei Schienen. Er kann nicht auf einer Schiene fahren, sonst kippt er um. Und so laufen auch in der Schrift ganz klar diese beiden Schienen nebeneinander her. Und wenn man die eine Schiene wegnimmt, dann kommt was Schiefes raus. Dann geht die Sache schief. Und deswegen will der Herr, dass beides voll und ganz dasteht. Nur müssen wir hier ganz demütig bekennen. Das sind für uns zwei Dinge und bei Gott ist eins. Da kommen wir an eine Grenze unseres Denkens. Und wir ganz demütig eingestehen. Übrigens blamieren wir uns da gar nicht. In der modernen Naturwissenschaft, da gibt es eine ganze Anzahl Phänomene, wo die Naturwissenschaftler sagen können, die Sache verhält sich so und so. Wir können das nachweisen, sogar einen Versuch nachweisen. Nur denken können wir das nicht mehr. Stellen Sie mal vor, so weit sind wir heute. Die sagen zum Beispiel, das Licht, das ist eine Wellenbewegung. Und dann sagen sie, das Licht ist aber auch eine Fortbewegung von Quanten, von kleinen Lichtquanten. Der normale Menschenverstand sagt, es kann entweder das eine sein oder das andere. Unmöglich beides gleichzeitig. Die gibt's gar nicht. Aber der Naturwissenschaftler sagt, ich kann nachweisen, ich kann im Versuch nachweisen, dass beides stimmt. Ich kann es nur nicht mehr denken. Wir wollen ganz demütig eingestehen, dass wir hier an Grenzen unseres Denkens kommen. Und dass das, was für uns zwei Dinge sind, bei Gott eins ist. Früher hat man uns in der Mathematik gelehrt, dass die Parallelen sich im Unendlichen schneiden. Ich habe das nie begriffen, wie viel es in der Mathematik ich nie begriffen habe. Aber wir müssen das doch wohl glauben, nicht? Bei Gott ist das, was bei uns zwei sind, eins.
Und wenn wir eins von den beiden weglassen,
dann wird die Geschichte falsch.
Was nicht heißt, dass wir im seelsorglichen, konkreten Einzelfall mal mehr die eine Seite und mal mehr die andere Seite betonen müssen, wie es die Apostel auch getan haben. Wenn mir ein Patient sagt, lieber Pastor Schäfer, lassen Sie mich in Ruhe mit dem Glauben, nach dem zweiten Schlaganfall können Sie dann mal wiederkommen, aber jetzt mir, was werde ich sagen? Dann werde ich dem sagen, du hör mal, schaff, dass du selig wirst mit Furcht und Zittern, sonst könnte es zu spät sein bei dir. Ich werde es mit anderen Worten sagen, nicht? Aber ja, nicht?
Und wenn mir ein Bruder oder eine Schwester in tiefer Anfechtung sagt, ich kann nicht mehr glauben, dass ich das Ziel erreiche. Ich bin so angefochten. Ich bin so niedergedrückt, so deprimiert. Dann werde ich ihm sagen, der in dir angefangen hat, das gute Werk, der wird es in dir vollenden. Gott schafft in dir Wollen und Vollbringen nach seinem Wohlgefallen und das darfst du glauben. Und beides ist wahr. Verstehen Sie? Beides. Nicht nur das eine oder das andere, sondern beides. Und zwar beides zusammen gibt die volle Wahrheit. Ganz im Zusammenhang sehen, so wie der Herr es sehen kann, werden wir es erst in der Vollendung. Dann werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Viertens, die Spannung zwischen Himmel und Erde. Der erste Mensch, sagt die Bibel, ist von der Erde und irdisch. Wir tragen alle das Kleid des irdischen Menschen an uns. Und wenn wir sonst nichts wüssten, dann hätten wir keine Spannungen auf diesem Gebiet. Aber nun haben wir ja auch Kontakt bekommen mit der himmlischen Welt. Wir kennen den Herrn vom Himmel. Wir haben den Geist Gottes, der vom Himmel stammt. Wir haben Leben aus der himmlischen Welt empfangen. Und jetzt auf einmal in dieser neuen Wirklichkeit stehend, in der Welt Gottes lebend, kommen wir in eine Spannung hinein, von der der natürliche Mensch in der Welt überhaupt nichts wissen kann. Wir sehen diese Spannung auf der einen Seite schon im Blick auf Christus und andererseits im Blick auf uns selbst. Im Blick auf Christus. Wo ist der Herr Jesus Christus? Selbstverständlich im Himmel, das ist gar keine Frage. Wir haben das Zeugnis in der Bibel von der Himmelfahrt unseres Herrn Jesus Christus. Er ist erhöht zu Rechten des Vaters und das nicht nur im übertragenen Sinn, dass er den Namen bekommen hat, der über alle Namen ist, sondern auch im realen Sinn. Er ist zum Vater zurückgekehrt in die Welt Gottes. Die Bibel sagt, er hat die Himmel durchschritten. Er wurde vom Vater begrüßt als ein hoher Priester nach der Weise Melchisedeks. Und der Vater hat gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. So hat ihn auch Stephanus gesehen, stehen zu Rechten des Vaters, aufgestanden zum Empfang dieses seines Blutzeugen Stephanus. Siehe, ich sehe den Himmel offen und des Menschensohn stehen zu Rechten Gottes. Ohne Zweifel, er ist zu Rechten Gottes. Und zugleich bekennen wir doch, was der Herr Jesus uns Glauben gelehrt hat, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Er ist doch heute Abend unter uns der entscheidende Zuhörer, liebe Brüder und Schwestern. Damit rechnen wir doch. Ja, wo ist er denn jetzt? Ist er zu Rechten des Vaters oder ist er hier? Ja, wie ist denn jetzt das? Stellen Sie sich die Situation direkt vor der Himmelfahrt Jesu vor. Der Herr Jesus verabschiedet sich von seinen Jüngern und sagt ihnen, dass er jetzt zum Vater nach Hause geht, heimkehrt in die Welt Gottes, er gibt ihnen gewissermaßen die Hand, würden wir heute sagen, und sagt ihnen auf Wiedersehen und dann sagt er als allerletztes Wort, und siehe, jetzt bin ich bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ja, verstehen Sie das? Eben sagt er, ich gehe jetzt heim zum Vater, auf Wiedersehen. Und dann sagt er, so jetzt bin ich bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ja, wo ist er jetzt? Sehen Sie, das ist da. Die schon die Spannung in Christus selbst. Und jetzt kommt es zu uns. Bei uns ist doch die Situation genauso. Auf der einen Seite sind wir doch auf dieser Erde, ist ja gar keine Frage. Und wir sind ja nicht zufällig nur auf dieser Erde, sondern nach dem Willen unseres Herrn sind wir auf dieser Erde. Und wir sind so lange hier, wie er es will. Er hat ja extra gebetet, Vater, ich bitte nicht, dass du die meinen von der Welt nimmst. Der will das nicht, sondern dass du sie bewahrst vor dem Übel. Solange er will, dass wir hier sind, sind wir hier. Und wenn er mal nicht mehr will, dass wir hier sind, dann wird er uns schon rechtzeitig holen. Wir haben also unseren Ort hier auf dieser Erde. Und auf der anderen Seite sind wir zu Hause in der Welt Gottes. Und zwar nicht nur jetzt im übertragenen Sinn hin. Etwa so, wie es Paulus in Philipper 3 sagt, unser Bürgerrecht, unser Bürgertum ist im Himmel. Das natürlich auch. Eine ganz wunderbare Sache, dass wir da drüben geführt werden. Wenn Sie sich einen Ingenieur vorstellen, der auf Außendienst, auf Montage irgendwo draußen ist, der läuft in seiner Firma in den Lohnlisten, der gehört selbstverständlich da dazu. Und wenn der mal von draußen reinkommt in die Firma, dann ist das ein völlig fremder Mensch, wo die Leute fragen, wer ist denn das? Sondern die wissen alle genau, natürlich, das ist der Herr Sohnso, der gehört ja hier zur Belegschaft. Nicht? Wenn wir mal nach Hause kommen, dann kommen wir nicht herauf und sagen, die Leute, was ist denn das für einer? Sondern dann werde ich kein Fremdling dort sein, heißt in jenem Lied. Da gehören wir hin. Da werden wir doch geführt in den Bürgerlisten. Aber nicht in dem Sinn, sondern viel realer. Paulus sagt Epheser 2, er hat uns, Luther hat übersetzt, ins himmlische Wesen gesetzt. Dort steht eigentlich, er hat uns ins himmlische, örtlich gemeint, versetzt. Er hat uns mitsitzen lassen in himmlischen Örtern. Stellen Sie mal sowas vor. Er hat uns jetzt schon mitsitzen lassen in himmlischen Örtern. Das sagt Paulus, während er noch auf dieser Erde ist. Oder denken Sie an Hebräer 12. Ihr seid gekommen zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Das schreibt der Schreiber des Hebräerbriefs nicht den Geschwistern, die daheim sind beim Herrn, sondern schreibt er doch den lebenden Hebräerchristen. Ihr seid gekommen zur Stadt des lebendigen Gottes, zum himmlischen Jerusalem, zur Gemeinde der Erstgeborenen, zu den Geistern der vollendeten Gerechten, zu den Myriaden von Engeln. Da seid ihr schon gekommen. Ja, jetzt? Sind wir jetzt hier oder sind wir dort? Offensichtlich beides. Und wie wird diese Spannung überbrückt? Was ist das Geheimnis dieser Spannung? Bei Christus genauso wie bei uns. Wie ist denn das möglich, dass Himmel und Erde jetzt auf diese Weise zusammenkommen? Jetzt müssen wir miteinander vom Heiligen Geist reden. Der Jesus hat gesagt, wenn einer sich ihm öffnet, seinem Wort öffnet, wir werden zu ihm, dem Betreffenden, kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer wir? Der Vater und der Sohn. Wir werden zu dem kommen und Wohnung bei ihm machen. Und ich brauche nicht zu sagen, wie das aussieht. Hier spricht der Herr Jesus vom Kommen des Heiligen Geistes, von der Innewohnung des Geistes im Gläubigen. Wir werden zu ihm kommen. Das ist die Antwort auf die Frage, wie denn Himmel und Erde zusammenkommen können. Und dafür hat der unerneuerte, unwiedergeborene Mensch, oder wie Paulus es nennt, der natürliche Mensch oder der seelische Mensch, keine Antenne. Er kann es nicht begreifen, denn es muss geistlich beurteilt sein. Und weil er keinen Heiligen Geist hat, kann er es nicht begreifen. Das ist also keine Böswilligkeit derer, die draußen sind, wenn die sagen, du spinnst wohl, wenn du an solche Dinge glaubst, im Himmel und so weiter, etwa Verbindung mit dem Himmel, versetzt sein ins Himmlische, gekommen sein zur Stadt des lebendigen Gottes, solche Spindisiereien, das können sie gar nicht verstehen. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes, es ist ihm eine Torheit, nicht aus Versehen, sondern es geht gar nicht anders. Es muss geistlich beurteilt sein, den Geist hat er nicht, also kann er es nicht beurteilen. Also muss er in uns eigentlich geistliche Spinner sehen. Deswegen wollen wir es Ihnen nicht allzu krumm nehmen, wenn Sie uns auch so titulieren. Fünftens, die Spannung, es kommt nur noch zwei, wir sind gleich fertig. Die Spannung zwischen Zeit und Ewigkeit. Wir verbinden mit dem Begriff ewig meistens eine Vorstellung einer nicht endenden Zeit. Wenn wir ewig hören, dann hören wir zum nächsten Mal gleich unendlich. Eine Zeit, die nicht mehr aufhört. Ich weiß, wie mich es als Kind beeindruckt hat, als ich zum ersten Mal da diese Parabel gehört habe von diesem Diamantberg, der da irgendwo am Ende der Welt stehen soll. Nicht wahr? Dann kommt ein Vögelchen und wetzt alle 1000 Jahre einmal den Schnabel an diesem Diamantberg. Und wenn dieses Vögelchen mit dieser Wetzerei alle 1000 Jahre den ganzen Diamantberg abgewetzt hat, dann ist eine Sekunde der Ewigkeit vorbei. Das hat mich richtig gefroren, wo ich das gehört habe. Ne? Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Unwahrscheinlich solche Räume, Zeiträume. Wenn wir ewig hören, dann denken wir meistens gleich unendlich. Aber das ist in der Bibel absolut nicht der Hauptsinn, vor allem nicht der erste Sinn, der wichtigste Sinn. Sondern in der Bibel ist ewig zum ersten Mal ein Artbegriff und nicht ein Zeitbegriff. Ich will Ihnen das deutlich machen an dem Begriff ewiges Leben. Wenn ewig nur unendlich hieße, dann würde ja ewiges Leben einfach unendliches Leben heißen. Nicht? Also Leben, Existenz, die nimmer aufhört. Ja, ich bitte Sie, liebe Geschwister, ist das ewiges Leben einfach unendlich weiter existieren? Das haben doch alle Menschen, auch die Gottlosen, auch die Atheisten, auch die wütenden Bekämpfer des Evangeliums, die darauf hoffen, dass eines Tages es aus ist mit ihnen, 1,80 unter den Boden fertig, die werden sich schön wundern, sagt die Bibel. Die stehen alle auf, alle stehen sie auf, von wegen Seelenvernichtung und so Sachen. Nein, nein, die haben ewige Existenz. Nur was für eine ist die andere Frage, nicht wahr? Ewiges Leben ist doch etwas ganz anderes als bloß unendlich weiter existieren irgendwie. So ewig meint doch auf Gott bezogen. Leben aus Gott, in Gott, mit Gott, für Gott, durch Gott. Leben von der Qualität, wie Gott es hat. Ewig ist also zunächst mal ein Artbegriff. Es ist auch ein Umfassungsbegriff. Man kann manchmal auch auf die Vorstellung stoßen, die Ewigkeit, die war ganz am Anfang, als es noch keine Zeit gab, da gab es die Ewigkeit. Und dann hat irgendwann mal die Zeit begonnen, ja, der geschichtliche Ablauf dieser Zeit. Und wenn diese Zeit zu Ende sein wird, dann ist wieder Ewigkeit. So sieht es die Bibel nicht, sondern die Ewigkeit umschließt die Zeit. Ja, das ist ein Umfassungsbegriff. Als der Apostel Paulus entzückt war in den dritten Himmel, da hat ihm Gott den Durchbruch in die Ewigkeit für eine kurze Zeit gestattet, nicht wahr? Da lebt er für kurze Zeit in der ewigen Welt Gottes. Und dann sagt er, da höre ich Dinge, die kein Mensch sagen kann. Unaussprechlich, nicht wahr? Ewigkeit ist ein Umfassungsbegriff. Diese Zeit ist umschlossen von der Ewigkeit. Deswegen sagen wir ganz mit Recht, wenn einer heimgeht, er ist in die Ewigkeit gegangen. Die ist jetzt, heute hier, die umschließt diese Zeit und Welt, diese Lebenswirklichkeit, in der wir stehen. Und nun leben wir in beiden. Wir leben auf der einen Seite im Zeitlichen, in dieser Zeit und Welt. Die Bibel sagt, was sichtbar ist, das ist zeitlich. Und in dem leben wir. Alles, was wir um uns herum haben, und zwar sämtliches, was wir sehen, ist als Sichtbares zeitlich. Und weil es zeitlich ist, ist es vergänglich. Es tut uns gut, wenn wir uns das immer wieder mal ganz nüchtern klar machen. Alles, ohne Ausnahme. Alles, was wir sehen, ist sichtbar und damit zeitlich und damit vergänglich. Wichtig, dass wir das uns vor Augen halten. Darin leben wir auf der einen Seite im Zeitlichen und auf der anderen Seite leben wir zugleich im Ewigen. Eben haben wir gesagt, sein Geist wohnt in unserem Herzen. Das ewige Wort Gottes ist unsere Speise. Wir reden im Gebet mit dem ewigen Gott und haben damit Kontakt mit der Ewigkeit. Auch da möchte ich wieder sagen, ob Sie wohl spüren, dass das nicht Gedankenspielereien sind, sondern dass das Konsequenzen hat für unser praktisches Alltagsleben. Es ist doch ein Unterschied wie Tag und Nacht, ob einer nur im Zeitlichen lebt oder im Ewigen. Schauen Sie mal, da ist das Gebiet des Leidens. Jedes Kind Gottes kriegt zu leiden. Jedes Kind Gottes kriegt zu leiden. Wenn Sie es noch nicht haben, kriegen Sie es. Gibt keine Ausnahme. Nicht alle gleich viel, aber jeder geht durch Leiden. Das ist doch ein Unterschied, ob wir ans Leiden herangehen als Leute, die nur diesseitig orientiert sind. Oder ob wir das Leiden ansehen, wie Paulus es taxiert hat. So halten wir nun dafür, dass dieser Zeit Leiden nicht wert sei, auch nur verglichen zu werden, der Herrlichkeit, die an uns soll offenbar werden. Das mag ein Unterschied sein, ob ich so leide oder so. Gestern sagte mir ein liebes, altes Gotteskind, das auch im Leiden ist, im Blick auf ein anderes Gotteskind, das daheim gegangen ist. Jetzt war das so eine fromme Frau und hat sogar so ein frommes Elternhaus gehabt und musste so leiden. Ja, jetzt? Da ist das ein Gegensatz, liebe Brüder und Schwestern. Da ist doch die Vorstellung, auch wenn man alt ist und ein altes Kind Gottes ist, sieht man es manchmal noch nicht besser. Das ist doch die Vorstellung, alles Leiden ist negativ, so schnell wie möglich raus, ist ein Tippfehler, nicht wahr, das Leiden in unserem Leben. Das sollte gar nicht vorkommen, irgendwie müssen wir sehen, wie wir rauskommen, schnell wie möglich aus dem Leiden raus, nichts mehr, weg damit. Wie ganz anders sieht das Paulus von der Ewigkeit her? Das ist doch ein Unterschied. Das ist ein Unterschied, ob einer nur irdisch orientiert ist oder ewigkeitlich orientiert ist. Wer nur irdisch orientiert ist, auch als Kind Gottes vielleicht zunächst einmal nur irdisch orientiert ist, der muss doch zusehen, wie er aus diesem irdischen Leben rausholt, was er rausholen kann. Das ist doch klar. Ich treffe immer wieder Kinder Gottes, bei denen hat man den Eindruck, sie sind im ganzen Leben zu kurz gekommen. Menschlich zu kurz gekommen irgendwie oder wirtschaftlich zu kurz gekommen in ihren Plänen, ihren Gedanken, vieles hat sich nicht erfüllt. Sie laufen rum wie die zu kurz gekommen und müssen nun zusehend ihr Leben verringt. Sie werden immer älter. Wie kann ich es noch zu was bringen? Was kann ich mir noch leisten? Was kann ich noch erleben? Denn es bald ist rum, bald... Furchtbar, liebe Brüder und Schwestern. Auch als Kind Gottes. Irdisch, nur ist diesseitig orientiert. Wenn Sie es an einem biblischen Paar sehen wollen, diese zwei Stücke, irdisch oder ewigkeitlich orientiert, dann denken Sie an Lot und Abraham. Bitte, auch Lot ist kein Ungläubiger. Die Bibel sagt, der gerechte Lot, ja? In Sodom, naja, man kann natürlich sagen, unter Blinden ist der einäugige König, also in Sodom war der Lot immer noch der gerechte Lot. Aber trotzdem, der gerechte Lot. Was hat der Mann doch sicherlich bei Abraham, bei seinem Onkel alles gelernt? Auch vom Glauben her, ohne Zweifel. Das war kein ungläubiger Mensch. Aber absolut diesseitig orientiert. Die Bibel sagt, er ist nur deswegen nach Sodom gegangen, weil das in der Brieftasche sich niedergeschlagen hat. Sodom war fett und wasserreich und das schlägt sich für einen Viehzüchter ja ganz schön wieder. Obwohl er wusste, dass die Leute in Sodom böse waren und sündigten sehr wider den Herrn.
Ja.
Und dann geht's schief mit Sodom und dieser Mann verliert alles in Sodom. Er verliert seine Habe, sein Haus, sein Besitz, sein Geld. Er verliert seine Frau, nicht wahr? Die zwar noch rauskommt, aber dann geht sie auch mit unter. Er verliert im Grunde auch seine beiden Töchter, denn was hat er von den beiden noch? Sie wissen ja, was die sich dann geleistet haben hinterher, nicht wahr? Die hat er eigentlich auch schon nicht mehr, denn wer so leben kann, ist jenseits der Grenze. Also bitte, alles weg. Wer diesseitig orientiert ist, erlebt den totalen Bankrott. Und dann daneben der Abraham. Wohin kommt es? Erst ist, dass er ein Altar baut. Er lebt mit seinem Gott. Nicht als ein Mönch. Oh nein. Nicht als ein Einsiedler, der nichts hat und nichts tut in dieser Welt. Oh nein, die Bibel sagt, er hat 318 Nächte gebraucht, die ihm sein Vieh gehütet haben. Stellen Sie sich mal vor. Was der Mann gehabt hat, der musste mit beiden Füßen im Leben stehen. Natürlich, das war, heute würde man sagen, Unternehmer erster Ordnung. Aber ein jenseitig orientierter. Paulus würde sagen, er hatte, als hätte er nicht. Ja? So lebte der. Und dann stirbt eines Tages seine Frau. Und dann geht er zu den Kindern Heth, den Söhnen der Hethiter, die das Land inne hatten, und hat gesagt, verkauft mir eine Höhle, wo ich meine Frau beisetzen kann. Ja? Die Hethiter, das waren ja Heiden. Wissen Sie, was die gesagt haben? Die haben gesagt, jetzt sage ich es mit meinen Worten, Abraham, jeder von uns im Volk, der eine Höhle hat, wird sie dir kostenlos geben. Es wird jedem von uns eine Ehre sein, dir eine Höhle zu geben. Denn, jetzt wirklich, du bist wie ein Fürst Gottes unter uns. Das sagen die Heiden. Du bist wie ein Fürst Gottes unter uns. Diesen Begriff haben die von Abraham bekommen. Sehen Sie? Das ist entscheidend, ob wir ewigkeitlich orientiert sind oder nur diesseitig orientiert sind. Und darum reden wir über diese Spannung, in der wir zu leben haben. Wir sind hier und sind zugleich in der ewigkeitlichen Welt daheim. Dass wir doch mehr Ewigkeitsmenschen würden, dann ging auch mehr von uns aus. Jetzt noch das Sechste, das Letzte. Die Spannung zwischen Leib und Geist. Vielleicht ist das die Spannung, die wir am wortwörtlich hautnächsten, hautnahsten erleben. Die Spannung zwischen Leib und Geist. Es ist ja auffallend, wie nüchtern die Bibel vom Leib, auch vom Leib der Gläubigen redet. Könnten wir viele Stellen aufschlagen, ich erinnere Sie nur an 2. Korinther 5, die ersten Verse, was da Paulus alles vom Leib sagt. Oder auch Römer 8 schon, so ist der Leib zwar noch tot um der Sünde willen, ne? Tod und der Sünde will. Wir sterben noch. Oder dann eben 2. Korinther 5. Da heißt es am Anfang, der Leib ist ein Zelt. Diese Hütte hat nur drüber sitzt. Zelt. Ja? Wie eben ein Zelt, das auf Abbruch steht. Das ist ein Unterschied zwischen einem Zelt und einem Haus.
weiß nicht, ob Sie mal im Zelt geschlafen haben, auf einem Campingplatz, so im Sommer, das ist eine schöne Sache, wenn man so im Zelt schlafen kann, frei und so, nicht wahr? Und nachts stehen die Sterne dann vom Zelt und die Vögel singen am Morgen. Aber wenn es dann mal Spätjahr wird, der Herbst kommt, die Nebel ziehen, es regnet und regnet, das Zelt kriegt Risse und es tropft dann so durch und es wird alles so klamm und feucht und dann merkt man, jetzt ist höchste Zeit, dass man auszieht aus dem Zelt und in ein festes Haus überwechselt. So sagt der Apostel Paulus, das ist ein Zelt, unser Leib. Das steht auf Abbruch, das ist ein Provisorium. Und je älter wir werden, umso mehr merken wir, dass es ein Zelt ist. Oder er kann sagen, solange wir in diesem Zelt wohnen, seufzen wir, sehnen wir uns und sind beschwert. Merken Sie, der Apostel Paulus sagt nicht, solange ihr in diesem Zelt wohnt, seufzt ihr und seid beschwert. Ihr seid ja noch nicht so weit, nicht wahr? Aber ich, der Apostel Paulus, bin über diese Kinderei ja längst raus. Da stehe ich drüber, Fragen des Leibes, die tangieren mich überhaupt nicht mehr. Aber ihr seid ja noch kleine Säuglinge im Glauben. Ihr habt natürlich viel Probleme mit eurem Leib und so. Nein, er sagt wir. Tröstet mich unwahrscheinlich, dass Paulus sagt, solange wir in diesem Zelt wohnen, seufzen wir, sehnen wir uns und sind beschwert. Also auch der Apostel Paulus hat manchmal in diesem Leib und über seinen Leib geseufzt. Das hat ihn manchmal Seufzer ausgepresst. Wahrscheinlich nicht vor den Korinthern. Er hat an den Korinthern Tag und Nacht mit seinen 100 Wehwehchen in den Ohren gelegen, wie es manche Kinder Gottes machen und die ganze Umwelt drangsalieren. Aber er hat es im Herzen vor seinem Gott offenbar werden lassen, nicht wahr? Seufzen wir und sind beschwert. Dieser Leib lässt uns warten. Wir warten ja noch, als geheißen, auf unseres Leibes Erlöser. Und auf der anderen Seite, was ist denn bei uns anders als bei der Welt? Das haben die Menschen der Welt auch, ne? Das ist anders, haben wir eben gehört. Dass in diesem Leib, in diesem Zelt der Heilige Geist eingezogen ist. Der totale Unterschied zu jedem Menschen ohne Christus. In uns lebt der Heilige Geist und wohnt der Heilige Geist. Das heißt doch, die Wahrheiten, die wir eben genannt haben, im Blick auf unseren Leib, das ist nicht nur die ganze Wahrheit. Sondern wir haben die andere Wirklichkeit dabei. Eben die Wirklichkeit, dass der Geist in unserem sterblichen Fleisch wohnt und lebendig ist. Und die Spannung besteht darin, dass wir gleichzeitig mit beiden Wirklichkeiten es zu tun haben. Wenn wir nur die eine Wirklichkeit sehen, dass wir in einem Zelt sind und diese leibliche Wirklichkeit uns manchmal bedrückt, dann verleugnen wir das Werk unseres Herrn in uns. Und wenn wir nur die andere Seite sehen, die Seite des Geistes in uns, dann gehen wir an der Lebenswirklichkeit, die uns ganz schön schlauchen kann, vorbei und wir machen uns etwas vor. Beides zusammen ist die ganze Wirklichkeit. Wenn Sie es mal in einigen Bibelworten noch zum Schluss haben wollen, Paulus kann sagen, solange wir im Leibe wohnen, auch 2. Korinther 5, wandern wir ferne vom Herrn. Wie nüchtern. Wie nüchtern. Paulus sagt, bitte, solange wir im Leib wohnen, wandern wir ferne vom Herrn. Wir wissen zwar selbstverständlich, er ist da. Wir sind in Christus und er ist in uns. Er ist bei uns alle Tage. Und doch, das Entscheidende ist ja, wir sehen ihn nicht. Zwischen ihm und uns ist die Wand der Unsichtbarkeit. Nicht? Die kann manchmal ganz dünn werden. Ganz dünn. Und in seltenen Fällen schiebt sie der Herr sogar noch ein bisschen weg. Aber normalerweise gilt, solange wir im Leibe wohnen, wandern wir ferne vom Herrn. Es ist nur eine Distanz da. Wir sehen ihn nicht. Und darin gründen ja alle Anfechtungen. Ich bitte Sie, wenn heute Abend der Herr Jesus sichtbar hier stünde, dann sind doch mindestens 90 von 100 Anfechtungen mit einem Schlag vom Tisch. Aber solange wir im Leib wohnen, wandern wir ferne von Herrn. Wir sehen ihn noch nicht. Wir wandern im Glauben und nicht im Schauen. Und zugleich sind wir mit Christus verbunden. Wir sind ein Geist in Christus. Er in uns und wir in ihm. Gleichzeitig. Oder auf der einen Seite kann Paulus sagen, wir leben in Schwachheit. Und in was für Schwachheit manchmal, immer. Und auf der anderen Seite vollendet sich in Schwachheit Gottes Kraft. Also nicht trotz unserer Schwachheit, sondern gerade wegen und in unserer Schwachheit. Das ist also kein Gegensatz, sondern es ist oft die Voraussetzung für die Vollendung der Kraft Gottes. Manchmal sind wir Gott nicht zu schwach, sondern manchmal sind wir sogar noch zu stark. Nicht? Wir müssen warten, bis wir schwach genug sind. Und manchmal demütigt er extra noch unsere Kraft auf dem Wege. Da sind wir im Weg sogar mit unserer Kraft.
Er ist nicht der Herr, der das bisschen, was an unserer Kraft da noch fehlt, obendrauf tut, wie Züpfelchen auf sie. Nein, nein.
Er lässt uns mal extra schwach werden. Paulus sagt, das ist mir aufgegangen, wenn ich schwach bin. Dann bin ich stark, denn dann brauche ich ihn ganz, hundertprozentig. Da haben Sie diese beiden Dinge aufeinander. Wir erleben auf der einen Seite, dass dieser Leib ein irdenes Gefäß ist. Und auf der anderen Seite, sagt Paulus, haben wir in diesem irdenen Gefäß den größten Schatz. Jetzt müssten wir 2. Korinther 6 lesen, da ist auch eine ganze Leiter dieser Gegenüberstellungen, nicht wahr? Auf der einen Seite das und auf der anderen Seite das. Auf der einen Seite sagt doch Paulus, wir sind Sterbende und siehe, wir leben. Auf der einen Seite unterwegs zum Grab und wenn der Herr Jesus nicht ganz bald kommt, werden einige von uns noch sterben. Und wenn er noch ein bisschen länger verzieht, werden noch mehr von uns sterben. Ja? Wir sind Sterbende und siehe, wir sind Lebende. Wir haben ein Leben, das kein Tod mehr töten kann. Was ist das doch etwas Wunderbares? Der wird den Tod nicht sehen, ewiglich, sagt der Herr Jesus. Gleichzeitig beides. Wir sind auf der einen Seite Traurige und auf der anderen Seite allezeit fröhlich. Verstehen Sie? Nicht wenn die Traurigkeit rum ist, dann sind wir wieder fröhlich. Gleichzeitig beides, ineinander. Kinder Gottes können unter Tränen sich freuen. Das könnte die Welt nicht verstehen. Entweder man ist traurig oder man ist fröhlich. Nicht? Wir sind beides. Wir sind über manches traurig, was geschieht um uns, manchmal auch über manches, was in uns ist. Und zugleich haben wir eine Freude im Herrn. Gleichzeitig. Auf der einen Seite sind wir arm, sagt dort Paulus, und auf der anderen Seite machen wir viele reich. Wie arm sind wir manchmal. Ja? Gerade wenn man anderen etwas tun, sein, bedeuten, weitergeben will. Was sind wir manchmal arm? Und dann erleben wir, wie der Herr Jesus diese Armut nimmt und macht andere durch uns reich. Da kann man sich so schämen drüber, mit Freuden schämen, dass einem die Tränen kommen. Mit so Leuten, wie wir sind, macht der Herr andere reich. Unwahrscheinlich. So, jetzt haben wir im Vorbeigehen etwas von den gottgewollten Spannungen gesehen, in denen wir stehen. Jetzt möchte ich Ihnen zum Schluss sagen, auch die Spannungen sind vergänglich. Die hören auf. Und wenn ich Sie jetzt fragen würde, wann hören die auf, dann werden Sie vielleicht sagen, wenn wir sterben. Das stimmt nicht ganz. Ohne Zweifel, wenn wir heimgehen zum Herrn, dann sind die meisten Spannungen sind weg. Aber nicht alle. Vorhin haben wir zum Beispiel gehört, wir warten noch auf unseres Leibes Erlösung. Und wenn wir heimkommen zum Herrn, dann sind wir zwar selig beim Herrn, aber, 1. Thessalonicher 4, wir warten noch auf den neuen Leib. Wir wollen jetzt mal die Frage der fortlaufenden Auferstehung beiseite lassen. Dann gilt zunächst mal 1. Thessalonicher 4, wenn der Herr Christus kommt, dann werden die einen den anderen nicht zuvorkommen, sondern beide gleichzeitig, die in Christus Entschlafenen, bekommen ihren neuen Leib und die anderen werden mit ihnen hingerückt. Das ist ein Warten, auch noch ein Warten. Aber das ist eine andere Spannung, als die wir jetzt haben. Nicht? Das ist eine selige Spannung, eine Spannung mit einer unendlichen Freude, so wie kurz vor Weihnachten, nicht wahr? Aber alle Spannungen lösen sich eben, wenn der Herr und er die Seinen vollendet und sie alle vor seinem Thron versammelt, dann ist die Spannung zwischen Zeit und Ewigkeit aufgehoben, da stehen wir alle in der Ewigkeit. Dann ist die Spannung zwischen Zustand und Stellung vollkommen aufgehoben, dann sind wir alle im neuen Wesen. Dann ist die Spannung, jetzt können wir eins ums andere aufzeigen, auch im Blick auf das irdische Wirklichsein des Leibes und das himmlische aufgehoben, denn wir haben alle den neuen Leib in Herrlichkeit. Daraufhin gehen wir zu. Wenn der Herr die Gefangenen Zions, die Angespannten Zions erlösen wird, dann werden wir sein wie die Träumenden. Über ein Kleines, sagt der Herr Jesus, über ein Kleines. Und ihr werdet mich sehen. Und darum spricht der Herr mit uns darüber, dass unser Lauf zielklar wird, eindeutig. Wer das im Geist gesehen, bleibt nicht am Wege stehen. Lässt gern das Kinderspiel eilen zum Ziel. Das wünsche ich Ihnen und mir. Amen.